Ja, liebe Studierende, herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist nicht zu vielen so ergangen, dass Sie letzte Woche umsonst hier waren. Ich musste bei Sven Konjaki in der Einführungsvorlesung vortragen, deswegen diese Vorlesung hier ausfallen lassen. Ich will deswegen natürlich erst recht erinnern an das, was in der letzten Vorlesung vor allem wichtig war. Und dann weitergehen, wie gehabt. Also zunächst einmal kann man bei der Gerechtigkeit verschiedene Bereiche, in denen wir das Wort gebrauchen, unterscheiden und man kann verschiedene Arten der Gerechtigkeit unterscheiden. Ich habe vor allen Dingen eine Grundunterscheidung für die Gerechtigkeitsbereiche danach vorgenommen, ob wir damit vor allem Menschen oder menschliche Charaktere und Haltungen bewerten, dann ist die Gerechtigkeit eine Tugend von Individuen, oder ob wir damit auch oder in erster Linie soziale Verhältnisse, Ordnungen, Institutionen oder Zustände bewerten. Und in diesem zweiten Sinne könnte man dann sagen, geht es um die Verwirklichung von Gerechtigkeit, um die Einprägung von Gerechtigkeitsnormen in die Welt. Und man könnte jetzt sehr grob sagen, dass das Gerechtigkeitsdenken der klassischen Ausprägung im Mittelalter und in der Antike vor allem auf die Gerechtigkeit als individuelle Tugend bezogen war und das Gerechtigkeitsdenken in der Neuzeit und Moderne sich stärker auf Institutionen und institutionelle Ordnungen konzentriert. Für diese Ordnungen scheint nun wesentlich, dass wir sie in irgendeinem Sinne durch unser Tun oder Lassen, also durch unser Handeln, beeinflussen können. Nur das, was durch unser Handeln beeinflussbar ist, kann sinnvoller Gegenstand einer Gerechtigkeitsbewertung sein. Ich hatte allerdings auch hinzugefügt, dass Institutionen und Regeln allein wahrscheinlich nie hinreichen werden, eine Welt so gerecht wie möglich zu machen. Dass also wiederum die Tugenden der Individuen, ihre Bereitschaft auf eine nicht restlos regelbare und erzwingbare Weise das Gerechte zu tun, hinzukommen müssen. Und das trennt diese Auffassung eben etwa von dem, was Immanuel Kant einmal so zugespitzt ausdrückte, dass das Problem der Errichtung und Erhaltung einer gerechten Ordnung selbst für ein Volk von verständigen Teufeln, also man würde heute vielleicht sagen von rationalen Nutzenmaximierern, erfüllbar sein müsse. Das scheint nicht ganz so zu sein. Was nun die Arten der Gerechtigkeit angeht, so ist wiederum Aristoteles hier hilfreich, weil er vorgeschlagen hat, zu unterscheiden zwischen einer allgemeinen und einer speziellen Verwendungsweise des Begriffs. Wir reden ja etwa davon, dass ein Tausch, eine Verteilung, eine Wiedergutmachung oder vielleicht auch eine Strafe gerecht oder ungerecht sei. Und das sind alles für Aristoteles besondere Verwendungsweisen. Und ich will nachher etwas mehr darüber sagen, was diese besonderen Verwendungsweisen ausmachen könnte. Aristoteles sagt aber auch, wir sagen in einem sehr generellen Sinne, dass jemand dann gerecht ist, wenn er sich an die für alle geltenden Gesetze oder Regeln hält. Und diese allgemeine Gerechtigkeit ist dann in Aristoteles Verständnis eine Tugend, die sich darauf bezieht, was wir anderen oder was wir der Allgemeinheit schulden. Sie ist von vornherein intersubjektiv. Mit dieser Auffassung, dass die Gerechtigkeit schon im allgemeinsten Verständnis dieses Wortes intersubjektiv sei, setzt sich Aristoteles von Platon ab, der gesagt hat, das Grundverhältnis der Gerechtigkeit ist das wohlgeordnete Selbstverhältnis eines einzelnen Menschen und dann erst sekundär die Einrichtung auch unserer gesellschaftlichen Verhältnisse in einer Stadtrepublik nach Maßgabe dieser Verhältnisse. Für Aristoteles ist das sozusagen eine Umkehrung des eigentlichen Verhältnisses. Nun gibt es in der Moderne eine Zuspitzung dieses Gedankens der allgemeinen Gerechtigkeit, die vielleicht zum ersten Mal sehr klar von John Stuart Mill, einem englischen Philosophen und Ökonomen, dargelegt worden ist. Mill sagt, grob gesprochen, die Gerechtigkeit bezeichnet den Bereich, in dem strikte Rechtspflichten gelten. Rechtspflichten sind gekennzeichnet durch ein striktes Entsprechungsverhältnis von Pflichten auf der einen Seite und gültigen Ansprüchen auf der anderen. Ein solches Entsprechungsverhältnis liegt vor, wenn einer oder einige einem oder einigen ganz bestimmten anderen etwas ganz Bestimmtes schulden. Sei es aufgrund eines Versprechens oder auch aufgrund allgemeiner, etwa menschenrechtlicher Gründe. In diesen Fällen würde man jedenfalls sagen können, die Pflichten sind strikt und sie sind vollkommen oder jedenfalls zureichend bestimmt. Und deswegen könnte man auch mit dem deutschen Philosophen Kant hier von vollkommenen Pflichten sprechen. Im Unterschied zu unvollkommenen Pflichten. Unvollkommene Pflichten sind zum Beispiel Pflichten der Art, dass ich im Allgemeinen hilfsbereit sein soll, dass ich im Allgemeinen ein irgendwie auf die Ansprüche der Allgemeinheit achtender Mensch sein sollte, der deswegen mit Höflichkeit, mit Respekt, mit Rücksicht, mit Zivilcourage oder so etwas auf andere zugeht. Und da ist nun nach Kant und auch Mill, der ihm hier folgt, die Besonderheit, dass wir zwar auch sagen würden, so etwas ist moralisch von uns verlangt. Wir sollen ja etwa hilfsbereite Zeitgenossen sein, aber man kann nicht in jedem einzelnen Fall klar sagen, Person A hat ein Recht darauf, dass gerade ich ihr in der und der Art und Weise helfe. Und wo solche Spielräume des Überlegens, des Abwägens und der Diskretion bestehen, da spricht man dann, so Kant und Mill, von unvollkommenen Pflichten. Also kurz, Gerechtigkeit ist koextensiv und gleichbedeutend mit dem Bereich der vollkommenen oder Rechtspflichten. Das ist der Gedanke und dann kann man davon einen Bereich des mehr als Geschuldeten absetzen, der bis hin in die Bereiche moralischer Großartigkeit oder moralischen Heldenmuts reicht. Und da würden wir dann zwar sagen, es ist ausgesprochen lobenswert, wenn jemand zum Beispiel moralisch heldenhaft ist, aber strikt geschuldet ist es niemandem. Nun hatte ich auf diesen Vorschlag von Mill hin zwei mögliche Einwände vorgestellt. Den einen habe ich erläutert, den anderen habe ich nur angedeutet, den will ich jetzt weiter Ihnen verständlich machen, soweit mir das denn gelingt. Der erste Einwand war, im Grunde wieder zurückgehend auf das eben Gesagte. Es könnte sein, dass wir die Welt nur dann so gerecht hinkriegen wie möglich, wenn wir neben vollkommenen auch unvollkommene Pflichten akzeptieren. Es könnte nämlich sein, und ich denke, es ist auch offenkundig so, dass die besten Institutionen und die besten und genauesten Regelungen, die man sich wünschen mag, nicht hinreichen dafür, dass die Welt so gerecht ist wie möglich, weil dazu eben auch der weder erzwingbare noch restlos regelbare, beherzte Einsatz jedes Einzelnen und jeder Einzelnen gehört. Und wenn das nun so ist, wenn es also etwa so ist, dass eine Welt dann gerechter ist, wenn die Menschen etwa allgemein dazu veranlagt sind, hilfsbereit zu sein, einander zuzuhören, ihre eigenen Ansprüche noch einmal auszuklammern oder in Zweifel zu ziehen, anstatt stur auf ihnen zu beharren, nicht bei jeder Gelegenheit vor Gericht zu rennen und so weiter und so fort. Wenn das so sein sollte, dann scheint es gehören zur Gerechtigkeit eben nicht nur vollkommene Pflichten, sondern auch unvollkommene Pflichten. Man könnte dann etwas allgemeiner sagen, wann immer wir eine offenkundige Ungerechtigkeit vor uns haben, haben wir immer einen guten Grund, über Mittel und Wege zur Überwindung dieser Ungerechtigkeit nachzudenken. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir in jedem einzelnen Fall sagen können, was genau wir wem genau schulden. Und dann, wenn das so ist, dann ist die Gerechtigkeit eben nicht gleichbedeutend, nicht deckungsgleich mit dem Bereich der Rechtspflichten, sondern geht in bestimmten Hinsichten über sie hinaus. Das war der eine Einwand gegen Mills Vorschlag, den Bereich der Gerechtigkeit mit dem Geltungsraum der Rechtspflichten gleichzusetzen. Jetzt der zweite Einwand, den ich nur angedeutet habe und der vielleicht auch der strittigere und schwerer zu verstehen ist. Ich habe angedeutet, dass es mir sprachlich nicht einleuchtend, dass es mir sprachlich kontraintuitiv vorkommt, bei jeder beliebigen Verletzung einer Rechtspflicht auch von einer Ungerechtigkeit zu reden. Und das ist vielleicht besonders augenfällig, wenn wir sogenannte negative oder Unterlassungspflichten nehmen. Also nochmal zur Erinnerung, Mills Behauptung war, Gerechtigkeit und Rechtspflichten sind im Grunde genommen derselbe Bereich. Gerechtigkeitspflichten sind Rechtspflichten. Wenn man jetzt aber zeigen könnte, dass einige Standardbeispiele für Rechtspflichten sich mit unserem Begriffsverständnis von Gerechtigkeit nicht ohne weiteres decken, dann kann man auch das anzweifeln. Und das scheint mir eben der Fall zu sein. Ich halte es eben nicht für sprachlich naheliegend, etwa im Falle eines Mordes oder Totschlags von einer Ungerechtigkeit zu reden, obwohl es sich sicherlich jeweils um schweres Unrecht handelt. Und selbst wenn man sich die Verletzung einer elementaren Hilfspflicht vorstellt, einer Pflicht, etwas zu tun, einzugreifen, ist nicht unbedingt klar, dass eine solche Verletzung eine Ungerechtigkeit in unserem gewöhnlichen Wortverständnis darstellt. Nehmen Sie den Fall, den ich auch schon erwähnt hatte, jemand geht an einem Teich vorbei, in dem ein Kind zu ertrinken droht. Dieser jemand, sagen wir, ich selbst, könnte reinspringen, das Kind retten. Es ist auch kein anderer da, der das kann. Und alles, was ich riskiere, ist ein nasses Sakko und vielleicht eine milde Form von Erkältung. In so einem Fall, denke ich, gibt es eine strikte Rechtspflicht, dem Kind zu helfen. Ich denke also, Rechtspflichten können auch Hilfspflichten sein. Sie müssen nicht negativer Natur sein. Es ist nach meiner Überzeugung ein Vorurteil, wenn man sagt, alle Rechtspflichten sind Unterlassungspflichten. Eine Auffassung, die wiederum sich bei Kant findet, die sehr viele Philosophen bis heute vertreten und die ich falsch finde. Aber unabhängig von dieser Streitfrage, ob auch positive Pflichten als Rechtspflichten in Frage kommen, würde ich wiederum sagen, mein fatales Versagen, ein Kind nicht gerettet zu haben, obwohl ich es leicht hätte tun können und obwohl nur ich es hätte tun können, dieses fatale Versagen ist ein auch in unserer Rechtsordnung strafwürdiges Unrecht meinerseits, aber ist es eine Ungerechtigkeit? Und das kommt mir wiederum nicht besonders einleuchtend vor. Und jetzt nur ein Versuch, mir und Ihnen das ein bisschen verständlich zu machen. Ich glaube, dass wir moralisch zwischen zwei grundverschiedenen Arten von Übeln oder jedenfalls zwei in wichtigen Hinsichten verschiedenen Arten von Übeln unterscheiden können. Die einen Übel sind ihrem Wesen nach absolut, die anderen sind ihrem Wesen nach relational. Was meine ich damit? Ein wesentlich relationales Übel ist zum Beispiel, dass A ungerechtfertigterweise weniger von einem wichtigen Gut besitzt als B. Man könnte das, das werde ich gleich nachher ein bisschen näher ausführen, als einen Verstoß gegen Gebote der Verteilungsgerechtigkeit nennen. Das Verteilungsverhältnis, in dem die Güter von A und B zueinander stehen, ist unangemessen. Das heißt, es entspricht nicht dem Verhältnis, in dem die Ansprüche von A und B auf ihre Güter zueinander stehen. Ein anderes Beispiel für ein unausgewogenes Verhältnis ist ein Ausbeutungsverhältnis. A zieht etwas aus den Anstrengungen, den Bemühungen, den Leistungen von B heraus, ohne ihm dafür etwas Angemessenes zurückzugeben. Oder er nutzt eine Notlage von B aus oder etwas in dieser Art. Verhältnisse der Ausgewogenheit bezeichnen wiederum ein dem Wesen nach relationales, nämlich das Verhältnis menschlicher Ansprüche zueinander betreffendes Übel. Und das Gleiche, denke ich, gilt, wenn man jemandem Wiedergutmachung für eine Schädigung schuldet, sie aber vorenthält, oder vielleicht auch, das ist aber ein komplizierter Sonderfall, wenn es sich um eine unangemessene oder unterbleibende Strafe für ein strafwürdiges Verbrechen handelt. Jetzt vergleicht man damit mal das Übel, das es bedeutet, von einem anderen umgebracht zu werden. Ich denke, dass was hier im Vordergrund steht, ist die absolute Natur des Übels, umzukommen. Ums Leben gebracht zu werden, ist ein Übel, das auch in dem Sinne absolut ist, als es schlechterdings irreversibel ist. Wer erfolgreich umgebracht wird, ist danach tot und weg und alles weitere Gute ist für ihn nicht mehr da, weil er nicht mehr da ist. Also in diesem Sinn leuchtet es sehr ein, dass wir sagen, da wir normalerweise nicht vorzeitig ums Leben gebracht werden wollen, wollen wir ein Recht auf Leben gegeneinander geltend machen. Und das erklärt natürlich, warum Mord und Totschlag und auch unterlassene lebensrettende Hilfeleistung als schweres Unrecht und als Verletzung von Rechtspflichten gelten. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir in der Verurteilung von Verbrechen gegen das Leben eines anderen eben vor allen Dingen erläuternd auf das absolute Übel des Todes Bezug nehmen und nicht so sehr auf das Verhältnis, in dem der eine Mensch zum anderen Menschen steht. Obwohl es, man könnte sagen, es gibt ein solches Verhältnis. Also wenn ich jemand anderen ermorde, dann habe ich mich sozusagen zum Herrn über ein fremdes Leben aufgeschwungen. Und das trägt dann eben bei der Erläuterung, was Mord ausmacht, dazu bei, das Übel zu charakterisieren. Also man kann, wenn man will, hier auch sagen, das Verhältnis der Ansprüche des einen zu dem des anderen ist in Unordnung gebracht worden durch das absolute Verbrechen des Mordes. Ich glaube allerdings, und das ist letztlich auch das Einzige, was ich hier zur Rechtfertigung dieser Überlegung beitragen kann, dass wir in erster Linie dann geneigt sind, eine Ungerechtigkeit zu vermuten, wenn wir das Übel, um das es dabei geht, für ein wesentlich relationales Übel halten. Wenn wir also sagen würden, etwas im Verhältnis der Ansprüche mehrerer Menschen zueinander stimmt nicht. Es ist unausgewogen oder unangemessen. Denken Sie an das Bild, mit dem die Gerechtigkeit oft allegorisch symbolisiert wird. Das ist die Figur, die eine Binde vor den Augen trägt, was für ihre Unparteilichkeit steht und eine Waage in der Hand hält, außerdem oft ein Schwert, das steht für die erzwingende Bedeutsamkeit der Gerechtigkeit, aber die Waage steht, denke ich, bildhaft für Ausgewogenheit. Und wenn ich jetzt gleich die verschiedenen Arten der besonderen Gerechtigkeit, die Aristoteles unterschieden hat, betrachte, dann wird, glaube ich, noch mal deutlicher, was es mit diesem Aspekt der Ausgewogenheit im Verhältnis unserer Ansprüche zueinander auf sich hat. Und warum eben vor allen Dingen Verhältnisse der ungerechten Verteilung, der Ausbeutung, der unterbleibenden Wiedergutmachung, der falschen oder ausbleibenden Strafe als Ungerechtigkeiten in einem jetzt spezifischeren Sinne gelten und nicht jede Verletzung von Rechtspflichten für uns intuitiv am besten als Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist. Wenn das so ist, würde man sagen, gut, man hat auch im Bereich der Rechtspflichten gewissermaßen zwei Abteilungen. In der einen Abteilung liegen solche Verletzungen gültige Ansprüche, die für wesentlich absolute Übel verantwortlich zeichnen. Jemanden umbringen, jemandem an Leib und Seele schwer schädigen und so weiter, sind die härtesten und klarsten Fälle. Und in der anderen Abteilung finden sich dann eben solche Rechtsverletzungen, die für wesentlich verhältnismäßige, also unsere Verhältnisse betreffende Übel verantwortlich zeichnen. Ein Unrecht wie Ausbeutung, wie falsche Verteilung moralisch bedeutsamer Güter es ist und dergleichen. Also das ist zunächst einmal eine Überlegung, die dafür spricht, dass man nicht nur einfach eine allgemeine Gerechtigkeit, gekennzeichnet durch Intersubjektivität und Rechtspflichten, von einer besonderen Gerechtigkeit unterscheiden sollte, sondern dass man außerdem auch sich verständlich machen kann, dass wir von Gerechtigkeit vor allem dann reden, wenn das gemeint ist, was Aristoteles die besondere Gerechtigkeit nennt. Und jetzt kommen hier zunächst einmal, wenn man Aristoteles nimmt, vier Arten in Betracht. Ich will die gleich unterscheiden, aber vorher an Sie die Frage zurückgeben, ob Sie zu dem, was ich jetzt gesagt habe, Kommentare oder Nachfragen haben. Ja. Ja. Ja, was die Frage der Entscheidungsmacht über Werte betrifft, will ich nachher etwas unter dem Stichwort Gerechtigkeit und Herrschaft sagen. Das ist tatsächlich eine ganz grundlegende Frage. Aber hier will ich zunächst einmal nur die Art der Ansprüche betrachten, ohne schon darauf zu schauen, wo sie herkommen und was sie legitimieren könnte. Was jetzt den ersten Punkt angeht, haben Sie natürlich recht. Die Tatsache, dass der Tod, dass das vorzeitige Ableben normalerweise ein absolutes Übel ist, ja, ein Übel, etwas, was wir begründetermaßen schlecht finden und vermeiden wollen, darf noch nicht gleichgesetzt werden damit, dass es in jedem Fall ungerechtfertigt erfolgt. Das sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, was ist so schlecht, dass wir es unter fast allen Umständen unbedingt vermeiden, verhindern wollen? Die andere Frage ist, was ist so abscheulich falsch in einem moralischen Sinne, dass wir es ein Unrecht, ein schweres Unrecht nennen und beispielsweise auch mit Strafe bewähren? Und es gibt nun Fälle, in denen Tötung, Sie haben ja die wesentlichen Ausnahmen auch genannt, nicht ein Unrecht ist, aber ein absolutes Übel bleibt es gleichwohl. Und mein Argument war nun, es ist dieser Charakter als absolutes Übel, der uns vor allen Dingen verständlich macht, warum wir so viel Wert auf den rechtlichen Schutz unseres Lebens legen. Ja, also Sie haben recht, man darf nicht von Übeln einfach kurz schließen auf Unrechtsverhältnisse. Aber die Tötung eines anderen ist eben ein Unrecht, es sei denn, es gibt rechtfertigende oder entschuldigende Gründe wie Notwehr, Notstand und so weiter. Gut, vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu diesem Punkt. Man sollte sich auch klar machen, das habe ich auch verschiedentlich schon gesagt, begriffliche Vorschläge sind nicht wahr oder falsch, sie sind mehr oder weniger brauchbar. Die Brauchbarkeit begrifflicher Unterscheidungen bemisst sich an ihrer Trennschärfe. Wenn ich etwas Wichtiges besser begreifen kann, indem ich es von etwas anderem absetze, dann gibt es einen guten Sinn dafür, einen eigenen Begriff zu bilden. Begriffe sind Unterscheidungsmöglichkeiten, die wir in der Regel in allgemeiner sprachlicher Form zum Ausdruck bringen können. Und als solche sind sie mehr oder weniger brauchbar, aber nicht wahr oder falsch. Das heißt, sie können natürlich Gerechtigkeit anders definieren, als wir das im alltäglichen Wortgebrauch tun, wenn sie dafür zum Beispiel geltend machen können, dass man damit auf einen normativ wichtigen Zusammenhang aufmerksam macht. Und in diesem Sinn könnte man dann vielleicht sagen, wir haben hier verschiedene begrifflich konkurrierende Vorschläge vor uns, was Gerechtigkeit heißt. Manche Philosophen vor allem würden sagen, Gerechtigkeit bedeutet, dass wir Rechtspflichten haben und das ist dann ein begrifflicher Vorschlag. Und andere, und ich denke, das entspricht unserem alltäglichen Wortvorverständnis mehr, würden sagen, wir haben Gerechtigkeit vor allem dann vor uns, wenn wir es mit Verhältnisgrößen zwischen unseren Ansprüchen zu tun haben. Und dann fällt Gerechtigkeit in diesem Wortverständnis mit dem zusammen, was Aristoteles die besondere Gerechtigkeit nennt. Und über die will ich jetzt etwas sagen, indem ich wiederum zunächst einmal die Unterscheidung des Aristoteles selber kurz betrachte, aber ich werde an bestimmten Punkten auch von Ihnen abweichen, weil Sie mich nicht restlos überzeugen, das vorweg gesagt. Aristoteles sagt, wir können verschiedene Arten der besonderen Gerechtigkeit anhand besonderer Beziehungsformen unterscheiden, die Menschen zueinander eingehen. Beziehungen, die der Regelung nach Maßgabe der Gerechtigkeit bedürfen. Man kann etwa unterscheiden zwischen gemeinschaftlichen Beziehungen des Verteilens von Gütern, jetzt im weiteren Sinne des Wortes Güter. Güter, könnte man sagen, sind alles, was wir wertschätzen und was wir deswegen vernünftigerweise erstreben können. Und man könnte jetzt sagen, wenn Menschen in einem Verhältnis der Zuteilung solcher grundlegenden, moralisch bedeutsamen Güter zueinander stehen, dann ist das ein gemeinschaftliches Verhältnis. Wir wollen gemeinsam eine gerechte Verteilung dessen, was uns an Gütern zukommt, hinbekommen. Davon kann man nun zweitens unterscheiden freiwillige Beziehungen des Austauschens von Gütern, das heißt von Sachen oder Leistungen. Und das sind Beziehungen des Tausches. Ein Tausch ist dadurch gekennzeichnet, dass die Akteure das Recht haben, eigeninteressiert auf bestimmte Sachen oder Leistungen auszugehen, die andere besitzen und andere eigeninteressiert etwas für die Hergabe dieser Güter oder Leistungen verlangen können. Sofern das Ganze freiwillig geschieht, kann man hier von einem Tauschverhältnis sprechen. Und die gerechte Regelung eines Tauschverhältnisses fällt eben in den Geltungsraum der Tauschgerechtigkeit. Und jetzt hat Aristoteles für den Unterschied von verteilender Gerechtigkeit und Tauschgerechtigkeit eine mathematische Beobachtung gemacht oder etwas, was er für eine mathematische Beobachtung hält. Er sagt nämlich, die Gerechtigkeit der Verteilung ist erkennbar daran, dass in ihr die sogenannte Verhältnisgleichheit oder geometrische Proportionalität gilt. Und die Gerechtigkeit des Tausches ist daran erkennbar, dass in ihr die Mengengleichheit oder arithmetische Proportionalität gilt. Verhältnisgleichheit meint Folgendes. Stellen Sie sich eine Verteilung bestimmter Güter nach dem Bedürfnis vor. Und nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt eine Vereinfachung, Bedürfnisse seien quantifizierbar. Nehmen wir an, die Bedürfnisse der Person A stehen zu den Bedürfnissen der Person B im Verhältnis 6:4. Nun könnte man also sagen, verhältnisgleiche Verteilung von Gütern nach Bedarf erfordert zum Beispiel, dass A zu B Güter im Verhältnis 3:2 oder 60:40 oder 120:80 erhält. Das sind alles die gleichen Verhältnisse. Und für die verteilende Gerechtigkeit soll nun diese Art der Verhältnismäßigkeit oder Proportionalität kennzeichnend sein. Und Aristoteles nennt sie geometrisch, weil hier die Verhältnisgrößen stimmen müssen, nicht die Summen oder Mengen. Wohingegen es auf die Gleichheit der Summen oder Mengen ankommt, spricht Aristoteles von einer arithmetischen Proportionalität, Mengengleichheit. Hier wiederum zur Vereinfachung die Annahme, dass das, was jeweils in einem Tausch hin und her geht, zählbar ist. Sagen wir, ein Pfirsich und eine Paprika hätten jeweils zu Recht den Wert 1. Dann bedeutet das, wenn ich A einen Pfirsich gebe, schuldet er mir genau eine Paprika. Das ist Mengengleichheit. Und diese Mengengleichheit soll nun die Gerechtigkeit des Tausches ausmachen, sowie die Verhältnisgleichheit die Gerechtigkeit der Verteilung ausmachen soll. Und Aristoteles sagt weiter, dass die Bedeutung der Mengengleichheit nicht auf den Tausch, das heißt auf freiwillige Beziehungen des Gebens und Nehmens von Sachen und Leistungen beschränkt bleibt. Die Mengengleichheit soll auch noch die Gerechtigkeit der Wiedergutmachung regieren. Und für die Wiedergutmachung, für die Gerechtigkeit der Wiedergutmachung, sagt Aristoteles auch, was wir hier voraussetzen, ist eine Unfreiwilligkeit von Beziehungen. Beispiel, ich leihe mir von einem Kumpel sein Auto, ich kann nicht fahren, ich habe nicht mal Führerschein und fahre das Auto, wie zu erwarten war, zu Schrott. Sagen wir, das Auto habe einen Wert von 40.000 Euro, dann schulde ich dem Geschädigten entweder ein gleiches Auto oder, wenn ich das nicht kann, 40.000 Euro Wiedergutmachung. Also wiederum eine mengengleiche Vergeltung. Nur, dass jetzt die Beziehung, nämlich ich bin der Schädiger, er ist der Geschädigte, eine unfreiwillige ist, während sie beim Tausch auf der Voraussetzung der Freiwilligkeit beider Seiten beruht. Und deswegen sagt Aristoteles nun auch, wir können die Gerechtigkeit des Tausches und die Gerechtigkeit der Wiedergutmachung als zwei Unterfälle einer gemeinsamen Art von Gerechtigkeit bezeichnen. Die nennt er die ausgleichende Gerechtigkeit im Unterschied zur zur verteilenden Gerechtigkeit. Für Aristoteles sind also die beiden grundlegenden Arten der besonderen Gerechtigkeit die verteilende Gerechtigkeit auf der einen Seite, die ausgleichende Gerechtigkeit auf der anderen. Aristoteles Schriften sind vor allem im christlichen Mittelalter, vermittelt auch über islamische Denker, wie Ibn Rushd wiederentdeckt worden, sodass heute für die aristotelischen Grundunterscheidungen sich vor allem lateinische Begriffe eingebürgert haben. Man spricht dann für die verteilende Gerechtigkeit von der Justitia distributiva und für die ausgleichende Gerechtigkeit von der Justitia commutativa. Also wer Fremdwörter liebt, kann von distributiva statt von verteilender und von kommutativer statt von ausgleichender Gerechtigkeit reden. Wichtig ist hier nur, im einen Fall soll die Verhältnisgleichheit, im anderen Fall soll die Mengengleichheit kennzeichnend sein für die Gerechtigkeit im Verhältnis unserer Ansprüche zueinander. Ja? Ja, ich muss es mengenmäßig vergleichen können, aber was stimmen muss, sind die Verhältnisse und nicht die Summen. Also klar, ja. Das zumindest ist die Überzeugung des Aristoteles. Das ist gut für Sie. Ja, also Sie können zunächst der Einfachheit halber annehmen, wir hätten es mit Menschen zu tun, die gemeinsam glauben, das und das sei zum Beispiel das richtige Verhältnis. Und auf der Grundlage dieses Glaubens stellen Sie dann fest, ist das Verhältnis gewahrt oder ist es verletzt? Sie können jetzt natürlich die weitere Frage stellen, die Sie gestellt haben, nämlich was beglaube ich diesem Glauben? Wo kommt das her? Und das ist wieder die Frage, die Sie vorhin auch schon gestellt haben. Wer hat die Autorität, über so etwas letztverbindlich zu befinden? Wo kommt die her? Ist das gerechtfertigt oder ist das seinerseits letztlich rein subjektiv oder reine Glaubenssache oder so? Und ich muss Sie da einmal mehr vertrösten. Ich will darauf gleich näher eingehen, weil das in der Tat mit der Frage zu tun hat, welche Bedeutung eigentlich Herrschafts- oder Machtverhältnisse für Fragen der gerechten Verteilung haben oder auch des gerechten Austausches. Um diese Frage hat sich gerade in neuerer Zeit eine wichtige Debatte entsponnen, die letztlich davon handelt, was eigentlich grundlegend ist. Ist die Gerechtigkeit der Verteilung grundlegend oder ist die Gerechtigkeit der Möglichkeit grundlegend, für alle verbindlich zu sagen, wer welche Ansprüche hat? Ja, und das scheint eine Frage der Herrschaft zu sein. Und bei der Herrschaft kann man nun wiederum zwischen begründeten und unbegründeten oder angemaßten und gerechtfertigten Formen unterscheiden. Und was noch so vielen Menschen im Mittelalter wohl begründet vorkam, zum Beispiel das Gottesgnadentum der Herrscher, mag uns heute völlig angemaßt und nicht begründet vorkommen, weil wir heute eine andere Vorstellung von gültiger Begründung haben. Ja? Und ich will auf diese Frage, was gültige von ungültigen Begründungen unterscheidet, auch noch eingehen, soweit man es denn kann in meinem Verständnis. Also so viel vielleicht dazu, das ist wiederum eine Bitte um etwas Geduld. Okay, was ich bis jetzt noch nicht betrachtet habe, ist die Strafe. Und Aristoteles, wenn ich ihn hier richtig verstehe, und ich rede jetzt immer im Wesentlichen über die sehr dichten Charakterisierungen im 5. Buch der Nikomachischen Ethik. Aristoteles scheint nun zu sagen, die Gerechtigkeit der Strafe ist im Grunde genommen nur ein anderer Aspekt der Gerechtigkeit der Wiedergutmachung. Wiedergutmachende und strafende Gerechtigkeit könnte man auch als korrektive Gerechtigkeit bezeichnen, als Korrektur eines vorausgegangenen Unrechts. Und man könnte jetzt vielleicht grob davon sprechen, dass das den Unterschied zwischen privatrechtlicher Korrektur und strafrechtlicher Korrektur bezeichnet. Im Privatrechtsverhältnis, ich bin kein Jurist, das sind jetzt nur Annäherungen, haben wir es mit Wiedergutmachungsansprüchen zu tun, im strafrechtlichen Verkehr, das sagt schon das Wort, mit Strafansprüchen oder der Frage, ob Strafe gerechtfertigt ist. Und jetzt scheint die Ansicht des Aristoteles zu sein, dass beide etwas wesentlich gemeinsam haben, nämlich auch die Strafe soll wie die Wiedergutmachung vom Grundsatz der Mengengleichheit bestimmt werden. Also auch für sie soll gelten, dass die gerechte Vergeltung eine Vergeltung nach Maßgabe der arithmetischen Proportionalität der Mengengleichheit ist. Und die einfachste Möglichkeit, sich das zu veranschaulichen, ist wahrscheinlich eine sehr archaische Strafregel, die etwa in dem Ausdruck Auge für Auge, Zahn um Zahn zum Ausdruck kommt. Das Fremdwort für diese Vorstellung von gerechter Strafe ist Talion. Lex talionis, wiederum lateinisch, meint die Auffassung einer mengengleichen Vergeltung in Gestalt von Strafe. Und ich denke, dass wir heute in aller Regel sagen würden, dass diese Vorstellung einer mengengleichen Vergeltung im Strafrecht im allerbesten Fall nur einen sehr, sehr, sehr engen Anwendungsbereich haben darf. Ein Grundsatz wie ein Auge für ein Auge, ein Zahn für ein Zahn kommt uns heute eher wie ein Anspruch auf Rache vor, als wie ein gerechtfertigter Anspruch auf Strafe. Und ich denke, dass wir heute Wert darauf legen, Strafe und Rache nicht in eins fallen zu lassen, sondern zu unterscheiden, was auch immer hier die Übergänge sein mögen. Das wird spätestens dann deutlich, wenn wir uns Verbrechen vorstellen, für die man fast schon aus logischen Gründen nur schwer noch sagen kann, was denn hier eine mengengleiche Vergeltung überhaupt sein sollte. Stellen Sie sich vor, jemand habe ein Kind entführt, der notorische Aufreger. Wie wollte man den mengengleich bestrafen? Indem man ihn für die 6 Wochen ins Erdloch steckt, in denen das Kind im Erdloch gesteckt haben mag, oder was? Was macht man für jemanden, der ein Opfer eines Verbrechens vorher noch mit glühenden Zigaretten gefoltert hat? Auch mit glühenden Zigaretten foltern, genauso viele, wie er dem Opfer zugefügt hat und so weiter. Also das zeigt, glaube ich, sehr schnell, dass wir hier in Bereiche kommen, aus denen wir unsere Strafe um ihrer Zivilisiertheit willen heraushalten wollen. Es sei denn, wir sind extrem erregt oder selber das Opfer oder Angehörige oder so. Aber wenn man davon mal absieht, glaube ich, kann man einsehen, dass Strafe vielleicht außer in sehr speziellen Fällen nicht dem Grundsatz der mengengleichen Vergeltung entsprechen kann. Dass das Verhältnis, in dem eine Strafe zu einer Tat stehen muss, zwar angemessen zu sein hat, wir diese Angemessenheit aber sehr viel stärker symbolisch verstehen. Also etwa so, dass wir sagen, eine als lebenslänglich ausgesprochene Strafe, die in der Tat mindestens 15 Jahre Haft bedeuten mag, scheint uns auch symbolisch angemessen für das besondere Übel des Mordes. Während uns, was weiß ich, eine Strafe von 5 Jahren vielleicht noch symbolisch angemessen scheint für das besondere Übel einer absichtlichen, schweren körperlichen Schädigung oder irgendwas in dieser Art. Aber wenn man Gerechtigkeit von Strafe trennen will, dann glaube ich, ist die Talion, die mengengleiche Vergeltung von Übeln durch Strafe nicht der richtige Grundgedanke. Das ist also ein Punkt, an dem man wahrscheinlich doch sagen sollte, selbst wenn für die wiedergutmachende Gerechtigkeit die Mengengleichheit gelten sollte, kann sie nicht für die Strafe gelten. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, an dem meines Erachtens die Zuordnung der Strafgerechtigkeit zur ausgleichenden Gerechtigkeit und hier insbesondere zur korrektiven Gerechtigkeit schief ist. Aristoteles hat, wie gesagt, diese Ansicht vertreten oder jedenfalls nahegelegt. Die Strafgerechtigkeit erscheint wie der etwas dunklere Bruder der wiedergutmachenden Gerechtigkeit. Der eine ist sozusagen grau, der andere nachtschwarz. Aber ich glaube, zwischen beiden besteht ein Wesensunterschied. Und ich glaube, auf diesen Wesensunterschied hat zuerst in klarer Form der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hingewiesen. Und ich glaube, dass Hegels Gedanke zur Strafe bis heute in unserem Strafrechtsdenken eine wichtige Rolle spielt. Der Gedanke ist grob gesprochen der, Strafe, wenn sie am Platz ist, ist in erster Linie einer Rechtsgemeinschaft als Ganzer geschuldet und allenfalls sekundär dem eigentlichen Opfer eines Verbrechens. Die Vorstellung ist jetzt bildlich gesprochen, ein Verbrecher habe in eine Rechtsordnung eine Art Riss eingefügt durch seine Tat und um diesen Riss wieder zu schließen, die Integrität der Rechtsordnung also wiederherzustellen, bedarf es der Bestrafung. Das ist, wenn man so will, ein ganzheitlicher Gedanke. Es ist die Rechtsordnung als Ganze, die in die Brüche zu gehen droht, wenn man Verbrechen ungeahndet lässt und deswegen muss man sie ahnden. Und deswegen ist ein wesentlicher Zweck von Strafe, wenn sie gerecht ist, die Bekräftigung, die Unterstreichung einer gültigen Norm. Sodass also alle Rechtsgenossinnen und Rechtsgenossen auch sehen können, aha, die Norm gilt wirklich, der Staat legt Nachdruck darauf, dass sie gilt. Im deutschen Strafverfahren, um jetzt wieder als juristischer Laie zu sprechen, scheint mir, kann man das daran erkennen, dass der Hauptkläger in einem Strafverfahren der Staat selbst vertreten durch den Staatsanwalt ist. Und nur sekundär, nämlich als Nebenkläger, mag dann das eigentliche Verbrechensopfer auftauchen. Es kann außerdem als Zeuge auftauchen, aber als Kläger ist es allenfalls Nebenkläger. Sodass hier zumindest gesagt wird, dass die eigentliche Verfehlung, die das Verbrechen darstellt, eine Verfehlung an der Rechtsordnung als Ganze, das heißt an uns allen, die wir diese Rechtsordnung bilden, die wir ihr angehören, darstellt. Das wiederum ist natürlich ein nicht ganz leicht ergutierbarer Gedanke. Denn wir haben, glaube ich, weiterhin mindestens psychologisch die Neigung, von einer gerechten Strafe zu erwarten, dass sie auch dem eigentlichen Verbrechensopfer so etwas wie Genugtuung verschafft. Ich finde, extrem eindrucksvoll ist dieser Zwiespalt ausgetragen worden von Jan-Philipp Remzma, der ja selber Entführungsopfer war, in dem Buch, das er darüber geschrieben hat. Ich glaube, das heißt Im Keller. Wo Remzma selber darüber resoniert, bezogen auf seine eigene Erfahrung als Entführungsopfer, das Todesfurcht gelitten hat, inwiefern er will, dass der Täter bestraft wird, damit er Remzma Genugtuung empfinden kann und inwiefern das ein legitimer Strafzweck ist. Es scheint mir heute, wie ich wiederum als Laie nur vermuten kann, eine in der Rechtsphilosophie offene Frage zu sein, wie man diesen Gesichtspunkt eines Anspruchs des Verbrechensopfers auf Genugtuung durch Strafe gewichten soll gegen den weiter bestehenden Anspruch der Rechtsgemeinschaft als Ganze. Also der holistische und der individuenbezogene Aspekt von Strafe scheint mir, stehen heute in einem neuen Austarierungsverhältnis gilt es neu auszutarieren. Warum? Weil offensichtlich heute unser Verständnis von gerechter Strafe individualistischer ist, als es das in der Vergangenheit gewesen ist. Das können Sie auf der Ebene der Massenmedien etwa daran erkennen, dass man heute sehr viel öfter Wert darauf legt, dass das Opfer auch zu seinem Recht kommt, dass es zur Sprache kommt, dass es vorkommt, dass es nicht gewissermaßen objektivierend mit Hinweis auf die Ansprüche der Rechtsgemeinschaft als Ganzer abgewiesen wird. Aber mir scheint auch Folgendes richtig und wichtig. Die Trennlinie, die Strafe von Rache trennt, hängt an diesem ganzheitlichen Gesichtspunkt der Integrität einer Rechtsordnung als Ganzer, die es wiederherzustellen gilt. Wenn man den Gesichtspunkt der Ansprüche des Opfers verabsolutiert, lässt man Strafe und Rache zusammenfallen. Und das, glaube ich, zu verhindern, ist unendlich wichtig, weil ein zivilisiertes Strafrecht davon lebt oder damit steht und fällt, dass es etwas anderes ist als Rache. Und deswegen, glaube ich, ist der Hegelsche Gedanke, um eben diese Trennlinie, die Strafe von Rache trennt, zu bezeichnen, auch weiterhin im Grunde gültig. Wenn das aber so ist, dann, so denke ich, haben wir es im Falle der Strafe mit einer anderen Art von Ausgewogenheit zu tun, als in den anderen Formen der besonderen Gerechtigkeit, die Aristoteles unterschieden hat. Wir würden im Falle der Wiedergutmachung etwa davon sprechen, dass es darum geht, das aus den Fugen geratene Verhältnis der Ansprüche des Geschädigten zu denen des Schädigers wieder ins Lot zu bringen, indem der Geschädigte dem Schädiger etwas mengengleich zurückerstattet, was er ihm durch die Schädigung schuldet. Wir würden natürlich für die verteilende Gerechtigkeit auch sagen, dass es darum geht, dass unsere Ansprüche auf Güter in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Bei der Strafe, glaube ich, ist aber das aus den Fugen geratene Verhältnis in erster Linie das Verhältnis des Straftäters zur Rechtsordnung als Ganzer. Und wenn das so ist, dann scheint mir die Strafgerechtigkeit wiederum in einer größeren Nähe zur allgemeinen Gerechtigkeit zu stehen. Wenn wir nämlich unter allgemeiner Gerechtigkeit verstehen, dass wir uns richtig verhalten nach Maßgabe der Rechtsordnung, die unser gegenseitiges Handeln regelt. Denn dann ist ein Verbrecher jemand, der diese Verhältnisse, diese rechtmäßigen Beziehungen zueinander durch seine Tat in Unordnung gebracht oder verletzt hat. Und das natürlich insbesondere dann, wenn er gültige Ansprüche anderer verletzt hat. Also, ich hatte behauptet, in einem alltäglichen Verständnis dieses Wortes ist Mord ein Unrecht, aber keine Ungerechtigkeit, weil das Übel des ums Leben kommens wesentlich absolut ist. Aber natürlich ist es eine Frage der Gerechtigkeit, ob ein Mörder bestraft wird. Wir sprechen ja davon, dass wir verlangen, dass ein Mörder einer gerechten Strafe zugeführt werden soll. Warum ist das so? Weil wir annehmen, dass der Mörder eben sich an einer Grundnorm, die eine zivilisierte und menschenrechtliche Rechtsordnung zusammenhält, vergangen hat. Und wenn das so ist, wenn es sich wirklich um die Verletzung einer Grundnorm zivilisierten und menschenrechtlich geregelten Zusammenlebens handelt, dann ist eben Strafe am Platz. Was macht nun Strafe gerecht? Und hier scheint mir der Gedanke des Verdienens der entscheidende zu sein. Wir nehmen an, eine Strafe ist, was immer das im Einzelnen heißt, dann eine gerechte Sache, wenn derjenige, der sie bezieht, auch verdient hat. Man verdient eine Strafe, wenn man im Zustand der Zurechnungsfähigkeit gegen eine Norm verstößt, um deren rechtliche Gültigkeit man wissen konnte und wissen sollte. Und wenn man natürlich auch wissen konnte, dass man gegen diese Norm verstößt. Zurechnungsfähigkeit ist also eine Voraussetzung dafür, dass Strafe am Platz gerechtfertigt sein kann. Niemand kann eine Strafe für etwas verdienen, was er entweder gar nicht getan hat oder was er oder sie im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit getan hat. Also wenn man sagen könnte, er oder sie war in gewissem Sinne nicht er oder sie selbst. So reden wir ja manchmal und meinen damit, dieser Mensch hat das zwar kausal verantwortet, aber er hat es nicht eigentlich normativ verantwortet, weil er zum Beispiel dafür viel zu besoffen oder im Zustand des Nachtwandelns oder der Hypnose war oder so. Also, keine Strafe ohne Zurechnungsfähigkeit, nur dann kann die Strafe verdient sein. Ein anderer Gedanke, der oft zur Rechtfertigung von Strafe angeführt wird, ist der Gedanke der Abschreckung. Und es ist wichtig zu sehen, dass Abschreckung kein Gesichtspunkt der Gerechtigkeit ist. Abschreckung ist ein möglicher Gesichtspunkt der Nützlichkeit von Strafe. Also es mag für die Gesamtheit, das heißt für alle insgesamt gesehen, besser sein, wenn Menschen effektiv von bestimmten Taten abgeschreckt werden. Und deswegen kann es legitim sein, dass man diesen Gesichtspunkt der Nützlichkeit zur Rechtfertigung von Strafe hinzufügt, aber nur unter der Bedingung, dass sie bereits gerecht ist. Abschreckung kann also Gerechtigkeit von Strafe nicht ausmachen, sondern höchstens durch einen Gesichtspunkt der allgemeinen Nützlichkeit ergänzen. Der eigentliche Gesichtspunkt der Gerechtigkeit ist der des Verdienens. Und wenn ich jemanden zu dem alleinigen Zweck bestrafe, um andere von seiner Tat abzuschrecken, ohne darauf zu achten, ob derjenige vielleicht überhaupt die Tat oder ob er sie als zurechnungsfähige Person begangen hat, dann instrumentalisiere ich diesen Menschen, dann mache ich ihn und die Strafe zu einer Art Werkzeug der Verbesserung der Verbrechensbilanz. Und das ist ungerecht. Also jemanden dadurch zu instrumentalisieren, dass ich ihn zu Abschreckungszwecken etwa demonstrativ bestrafe oder besonders hart bestrafe, Todesstrafe für Trunkenheit am Steuer. Das ist eine Ungerechtigkeit, weil ich hier den Menschen und die Strafe als Werkzeuge handhabe und damit den Selbstzweckcharakter, das Eigenrecht auch des Verbrechers, auch dessen, der gegen eine gültige strafrechtliche Norm verstoßen hat, missachte. Also, zusammengefasst nochmal, die Gerechtigkeit der Strafe, so scheint mir, bestimmt sich im Verhältnis dessen, was jemand getan hat, zu den legitimen Ansprüchen einer Rechtsgemeinschaft und sekundär auch zu den Ansprüchen dessen, der durch die Straftat besonders verletzt oder direkt geschädigt wurde, der das Opfer ist. Ob Strafe gerecht ist, hängt davon ab, ob sie verdient ist. Ob sie verdient ist, hängt davon ab, ob der Straftäter sie tatsächlich getan hat und ob er dabei zurechnungsfähig war. Und dann muss die Strafe im Verhältnis zur Tat angemessen sein. Und die Angemessenheit hat nun wiederum etwas mit der Schwere der Tat zu tun. Also 15 Jahre für Mord mag man angemessen finden, 15 Monate für Handtaschendiebstahl doch sicherlich nicht. Ja. Ja, ich glaube, das führt auf die knifflige Frage der Vorwerfbarkeit von Unwissenheit. Und ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen Unwissenheit, die dem Unwissenden vorgeworfen werden darf, und einer, die es nicht darf. Also ein extremes Beispiel ist sicherlich jemand wie Adolf Eichmann, der vielleicht, selbst wenn er subjektiv aufrichtig gesagt haben mag, bei dem Prozess gegen ihn, ich habe doch nur meine Pflicht getan, dann die Strafe verdient hat, wenn man sagen kann, ein Mensch wie Eichmann musste wissen, dass die fabrikmäßige Organisierung massenhafter Ermordung nichts sein kann, was zu tun verpflichtend ist, sondern im Gegenteil, verpflichtend wäre gewesen, das zu unterlassen. In weniger extremen Fällen, niemand muss die Strafprozessordnung kennen und studiert haben und Herrschende von Minderheitenmeinungen unterscheiden können, also ein ausgebildeter Strafrechtler sein, um zu wissen, dass es normalerweise nicht zulässig sein kann, seinem Nachbarn ein Messer in den Bauch zu rammen. Ja? Wenn dann jemand sagt, das habe ich nicht gewusst, ich habe das Strafrecht nicht studiert, dann würde das zu Recht nicht gelten. Aber es gibt tatsächlich, und das mag zum Beispiel Steuervergehen in unserem Dickicht von steuerrechtlichen Bestimmungen betreffen, die sind so knifflig, dass man wahrscheinlich auch nur als Sachkundiger dieses Rechtsbereichs sagen kann, dass das verboten war. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist dann unter Umständen die Unwissenheit ein Grund, jemanden von Strafe freizusprechen. Immer als Laie gesprochen. Also ich bedauere es mittlerweile nicht, ein bisschen Jura studiert zu haben, weil all diese Fragen natürlich auch die Bereiche des Rechts und hier insbesondere des Strafrechts betreffen. Aber ich glaube, so ungefähr kann man das vertreten. Gut. Eine Frage will ich noch im Anschluss an diese Unterscheidung, die ich jetzt in lockerer Anlehnung an Aristoteles eingeführt habe, kurz stellen und beantworten. Die Frage nämlich, in welchem Verhältnis nun diese Arten der besonderen Gerechtigkeit zueinander stehen. Gibt es unter Ihnen eine Art der Gerechtigkeit, die den Vorrang, den zeitlichen oder auch logischen Vorrang vor den anderen verdient? Und hier liegt nun die Antwort nahe, dass diesen Vorrang die verteilende Gerechtigkeit, die Justitia distributiva, verdient. Einfach deshalb. Durch die Gerechtigkeit der Verteilung soll überhaupt erst gewährleistet werden, dass jeder das bekommt, was ihm zukommt. An Gütern, an Sachen, an Leistung. Die Gerechtigkeit des Tausches setzt bereits voraus, dass jedem das, was er in den Tausch einbringt, auch gehört. Dass er es also rechtmäßig besitzt. Denn ich kann ja nur das gerechterweise tauschen, was mir zunächst einmal rechtmäßig gehört. Die Regelung des rechtmäßig Gehörenden selber ist eine Frage der verteilenden Gerechtigkeit. Deswegen hat die verteilende Gerechtigkeit den Primat vor der Tauschgerechtigkeit. Nämlich die wiedergutmachende Gerechtigkeit, so steckt ja schon in dem Wort wiedergutmachend drin, dass vorher irgendetwas gut gewesen ist. Das heißt in diesem Fall zum Beispiel einfach, das Auto, das ich zu Schrott gefahren habe, hat rechtmäßig einem anderen gehört. Und um es wieder gut zu machen, muss ich ihm Mengen gleich vergelten. Etwa 50.000 Euro für die Anschaffung oder 40.000 für die Anschaffung eines entsprechenden Autos oder das Auto selbst, das gleiche Auto wieder beschaffen. Und auch für Strafe gilt natürlich, dass sie korrigierend auf eine Verletzung einer Ordnung eingeht, also wiederum voraussetzt, dass die Ordnung unter sonst gleichen Umständen ohne die Straftat auch in Ordnung gewesen wäre. Also kurz, es scheint, erst muss man mal gerechte Verhältnisse herstellen, dann kann man sie durch alle möglichen Tauschhandlungen hindurch als gerecht bewahren, denn das ist die Aufgabe der Tauschgerechtigkeit, durch alle möglichen Transaktionen hindurch die Gerechtigkeit der Verteilung der Besitztümer zu bewahren. Und man kann auch dann erst wieder gut machen, wenn ein solches gerechtes Verhältnis aus den Fugen geraten ist. Also ist nach diesen Überlegungen offensichtlich die verteilende Gerechtigkeit die erste unter den besonderen Arten der Gerechtigkeit. Das ist nun allerdings, und jetzt komme ich auf den Punkt der Herrschaft, den ich in zwei Antworten schon gestreift habe, in neuerer Zeit etwa von Autorinnen und Autoren aus dem Umkreis der kritischen Theorie bestritten worden. Zu nennen wären hier etwa Nancy Fraser, Iris Marion Young und Rainer Forst, die in etwas unterschiedlicher Weise jeweils sagen, die erste Frage der Gerechtigkeit ist eine Frage der Herrschaft oder der Macht, darüber zu befinden, wer überhaupt warum auf was einen Anspruch hat. Damit gerecht verteilt werden kann, das war ja ein Punkt in der Diskussion bereits, muss darüber befunden werden, und zwar für alle verbindlich befunden werden, wer von wem was genau nach welchen Regeln der Verteilung erwarten darf. Das Befinden über Grundsätze und Regeln der Verteilung so, dass alle sich daran halten müssen, ist aber eine herrschaftliche Leistung. Und deswegen könnte man jetzt argumentieren, ist doch die erste Art der Gerechtigkeit die Herrschaftsgerechtigkeit und nicht die verteilende. Was ich nun im Folgenden zeigen will, ist, was mit Herrschaftsgerechtigkeit gemeint sein kann und dass wiederum die Grundfrage der Herrschaftsgerechtigkeit in meinem Verständnis eine Frage der verteilenden Gerechtigkeit jetzt allerdings in einem weiteren Sinne genommen ist. Und ich will dann außerdem etwas eingehen auf ein Argument, das vor allem von Seiten des Marxismus vorgebracht worden ist, dass nämlich das eigentliche Herrschaftsverhältnis ein Ausbeutungsverhältnis ist, das in den Produktionsverhältnissen, also in der Art und Weise der Regelung wirtschaftlicher Beziehungen nistet. Und will auch gegen diese marxistische Ansicht wiederum die Auffassung verteidigen, dass die verteilende Gerechtigkeit die erste Art der Gerechtigkeit ist. Aber zunächst in einem engeren Sinne von Herrschaft sprechen. Was ist Herrschaft in einem engeren Sinne? In Anlehnung an Max Weber kann man Herrschaft in einem engeren Sinne verstehen, als dass in hierarchischer Form, also über Befehl-Gehorsamsbeziehungen, geregelte Vermögen für eine organisierte Menge von Menschen verbindlich zu sagen, was sie tun oder lassen sollen, und diese kollektiv für alle verbindlichen Entscheidungen auch durchzusetzen und gegen Widerstreben zur Geltung zu bringen. Also, das hierarchisch geregelte Vermögen zu kollektiv verbindlichem Entscheiden, zur Umsetzung und zur Durchsetzung dieser Entscheidungen auch gegen Widerstreben ist das, was Herrschaft im engeren Sinne des Wortes als eine bestimmte Institutionalisierung von Macht ausmacht. Das ist ungefähr Weber. Und das mag als erster Zugriff zum Thema auch hinreichen. Jetzt stellen sich, wenn man dieses Herrschaftsverständnis zunächst einmal im Hintergrund hat, glaube ich, zwei Grundfragen der Gerechtigkeit. Die erste ist, warum überhaupt Herrschaft? Sollten wir nicht unsere Beziehungen frei von Herrschaft regeln? Und zweitens, wenn Herrschaft, wie soll sie geregelt werden? Die erste Frage hier ist eine Frage nach der Begründung von Herrschaft, also der Frage danach, ob überhaupt Herrschaft sein soll. Die zweite Frage ist eine Frage nach der Gestaltung von Herrschaft, die sich überhaupt nur dann stellt, wenn die erste Frage zugunsten irgendeiner Art von Herrschaft beantwortet werden kann. Und das sind nun beides riesige Fragen. Und weil diese Vorlesung nicht alle Grundfragen der politischen Legitimität oder Zustimmungswürdigkeit gleichermaßen behandeln kann, will ich es hier mit zweifellos unzulänglichen Überlegungen das Bewenden haben lassen. Also ich will jetzt, auch wenn ich weiß, dass man darüber eine eigene Vorlesung halten müsste, die Grundfragen der Herrschaftslegitimation mal sehr viel knapper darstellen, als sie es verdienen. Also die erste Frage ist, wie lässt sich Herrschaft in Einklang mit der Gerechtigkeit begründen, wenn überhaupt? Diese Frage nach der Begründung von Herrschaft überhaupt scheint mir spezifisch neuzeitlich zu sein, wenn man von manchen Sophisten im alten Griechenland mal absieht. Für jemanden wie Aristoteles zum Beispiel hat sich diese Frage deshalb nicht gestellt, weil er den Menschen von vornherein erstens als ein politisches Tier verstanden hat, dessen Wesensbestimmung ihn auf den öffentlichen Raum des gemeinschaftlichen Redens und Handelns verweist. Und weil Aristoteles dann zweitens gesagt hat, der politische Raum des Miteinanderredens und Handelns freier und gleicher Bürger ist eben deshalb ein von Herrschaft freier Raum. Und das Herrschaftsverhältnis ist ein privates Verhältnis, ein Verhältnis, das in den Haushalten zwischen Haushaltsvorstand und allen anderen, Frauen und Sklaven und Kindern herrscht. Und das ist nun wiederum, die Regelung von Haushaltsverhältnissen ist keine politische Frage. Also für Aristoteles war Politik erstens in gewissem Sinne selbstbegründend, nämlich in der politischen Natur des Menschen, und zweitens war sie bestimmt als ein Raum der Herrschaftsfreiheit, der Abwesenheit von Herrschaft. Deswegen hat sich Aristoteles die Frage nach der Begründungsbedürftigkeit von Herrschaft überhaupt nicht gestellt. Diese Frage ist im Wesentlichen aufgekommen in der Neuzeit. Und hier war sicherlich Hobbes der erste wichtige Vertreter. Hobbes steht für einen bis heute manchmal vertretenen Strang in den Versuchen, Herrschaft zu begründen. Und es gibt einen von Hobbes abweichenden Strang, den ich danach vorstellen will. Die auf Hobbes zurückgehenden Versuche der Begründung von Herrschaft kann man individualistisch nennen. Und für sie ist folgende Grundannahme kennzeichnend. Jeder, der sich fragt, was er oder sie klugerweise mit Blick auf die eigene Nutzenfunktion wollen sollte, muss einräumen, dass eine zwangsbewährte Regelung unserer Beziehung auch für ihn vorteilhaft ist, das heißt einen Nettovorteil bringt. Jede Herrschaft kostet die Menschen, die ihr unterworfen sind, etwas. Sie können nicht alle Freiheiten gebrauchen, die sie im Prinzip vielleicht hätten. Dieser Freiheitsverlust muss mehr als aufgewogen werden durch irgendetwas wie einen Freiheits- oder auch Sicherheitsgewinn, den jeder Einzelne durch das Dasein von Herrschaft hat, wenn sie funktioniert. So ist ungefähr der individualistische Grundgedanke. Was damit von keinem verlangt wird, ist, dass er irgendwie moralisch urteilt. Jeder muss sich nur egozentrisch fragen, was für ihn oder auch die Menschen, mit denen er sich besonders identifiziert, dass alles in allem genommen Beste ist. Nun hat Hobbes das kombiniert mit einer empirischen Annahme, der Annahme nämlich, dass erstens wir ein überragendes Interesse daran haben, nicht umgebracht zu werden. Er meinte, dass uns alle am stärksten bewegende Motiv ist die Todesfurcht. Und dass zweitens in dieser entscheidenden Hinsicht getötet werden zu können, also Grund für Todesfurcht zu haben, alle Menschen im Wesentlichen gleich sein. Hobbes ging also mit Bezug auf das aus seiner Sicht grundlegende Interesse aller, nämlich überleben zu können, von einer grundlegenden, nämlich empirischen Gleichheit aller aus. Und zwar deshalb, weil er sagt, und das ist im Übrigen, finde ich, gerade auch unter Gesichtspunkten von Gender gar kein so unattraktiver erster Gedanke. Egal, wie ungleich die physische Stärke von Menschen sein mag, auch der Schwächste kann von dem Stärksten, auch der Stärkste kann von dem Schwächsten getötet werden. Entweder, weil auch der Stärkste einmal schlafen muss, da kann nicht immer wach sein, oder weil sich ja die vielen Schwachen auch in Koalitionen zusammenschließen und dann die wenigen Starken überwältigen können. Und deswegen meint Hobbes, die Unterschiede etwa der physischen Kräfteverteilung und selbst die Unterschiede im Grad unserer Bewaffnung verschwinden an Bedeutsamkeit gegenüber dem für uns alle überragend wichtigen Gesichtspunkt, dass wir getötet werden können. Und deswegen soll eben auch der Stärkste oder die Stärksten ein rationales Motiv haben, gründend im wohlverstandenen Eigeninteresse einer zwangsbewährten Regelung der Beziehungen, das heißt bei Hobbes einem absoluten, gewaltmonopolisierenden, zentralistischen Staat, zuzustimmen. Okay, so weit, so gut. Das Problem mit dieser Begründung ist zunächst einmal, dass Hobbes' Annahme über die Gleichheit aller mit Sicherheit zu optimistisch war. Wenn man nämlich an ganz kleine Kinder oder etwa an geistig erheblich behinderte Menschen denkt, wird man sagen müssen, diese Menschen können überhaupt nicht verstehen, was es heißt, dass Menschen sich aus eigenem Interesse auf etwas einigen können. Sie sind nicht vertragsfähig. Das heißt, ein Vertrag eines jeden mit einem jeden, gegründet auf dem Eigeninteresse eines jeden, eine Herrschaft über sich zu etablieren, setzt schon voraus, dass alle Beteiligten vertragsfähige Subjekte sind. Und das bereits schließt einige Menschen aus. Das Zweite ist, dass man sehr wohl Beispiele in der Geschichte dafür findet, dass viele Starke oder auch eine gut organisierte und gut bewaffnete Minderheit von Starken es vermocht hat, die Schwachen in einen Zustand nahezu völliger Wehrlosigkeit zu bringen. Das drastischste Beispiel dafür ist vielleicht, wie die Einwanderer aus Europa mit den indigenen Bevölkerungen etwa in Nordamerika, in Mittel- und Südamerika und in Australien umgegangen sind. Sie haben diese Menschen aufgrund ihrer überlegenen Organisationsfähigkeit, ihrer überlegenen Waffen und weil sie resistent waren gegen bestimmte Krankheiten, die sie dann an diese Menschen weitergegeben haben, an den Rand der Ausrottung gebracht. Das ist ja bekannt. Und offensichtlich hat die Hobbesche Überlegung nicht verhindert, oder das, was dieser Überlegung zugrunde liegt, dass dann letzten Endes die indigenen Menschen in eine Lage geraten waren, in der sie im Grunde genommen alle Bedingungen um des eigenen Überlebens willen akzeptieren mussten, die Eroberer dieser neuen, vermeintlich leeren Ländereien ihnen diktierten. Und dann wurden sie beim Vertragsschluss auch noch übers Ohr gehauen, betrogen, belogen und so weiter und so fort. Was man generell sagen kann, ist, wenn man einen individualistischen, nur auf egozentrischen Klugheitskalkülen aller Beteiligten beruhenden Weg der Herrschaftsbegründung wählt, mag etwas herauskommen wie die allseitige Vorteilhaftigkeit irgendeiner Form von Herrschaft. Aber die Herrschaft wird unweigerlich geprägt sein von der groben Ungleichheit in den Kräfteverhältnissen der Parteien untereinander. Das heißt, die Stärkeren werden viel bessere Möglichkeiten besitzen, die Bedingungen zu diktieren, in die sich die Schwächeren dann schicken müssen. Und das kann, wie etwa der auf diesem Begründungspfad wandelnde Wirtschaftswissenschaftler James Buchanan auch offen eingeräumt hat, Buchanan ist so etwas wie ein moderner Hobbes der Wirtschaftswissenschaften, das kann darauf hinauslaufen, dass die Beherrschten nur eine milde Form von Sklaverei erwarten dürfen. Weil der Gleichgewichtspunkt der Kräfte, die da aufeinandertreffen, ehe es zu einer Einigung kommt, eben für sie kein besseres Los vorsieht. Und wenn dann die Mächtigeren, die mit mehr Verhandlungsmacht ausgestatteten Parteien darauf verzichten, alle anderen zu versklaven, dann tun sie das gewissermaßen aus Gutherzigkeit. Oder aus sentimentaler Zuneigung oder so etwas. So wie man eine sentimentale Zuneigung zu seinen eigenen Kindern oder zu seinen eigenen Haustieren empfinden mag. aber sie tun es nicht aus Gründen etwa der Gerechtigkeit, denn Gründe der Gerechtigkeit werden ja den Parteien in diesem individualistischen Modell der Herrschaftsbegründung gar nicht zugemutet. Sie können ja auch ohne Gründe der Gerechtigkeit einfach nur sich fragen, welche Einigung sie rationalerweise als rationale Nutzenmaximierer nämlich zustimmen müssen, weil es ihnen Nettovorteile bringt. Okay, das zu dieser individualistischen Form der Begründung. Und wenn das alles richtig ist, dann scheint es näherliegend zu sein, dass man sich eine mit der Gerechtigkeit in Einklang stehende Begründung von Herrschaft nicht hobbesianisch vorstellt, sondern so, dass sie selbst auf Gerechtigkeit Bezug nimmt. Und diese Art von Begründung findet man in der Tradition, etwa angelegt bei Immanuel Kant. Und für sie ist nun kennzeichnend, dass jetzt jedem Einzelnen zugemutet wird, unparteiisch darüber zu urteilen, was für einen beliebigen unter ihnen akzeptabel ist. Das heißt im Wesentlichen, jetzt muss jeder Einzelne gerade davon absehen, wie stark er ist. Er muss davon absehen, ob die Kräfteverhältnisse für ihn eine günstigere oder eine weniger günstige Gesamtlösung in Aussicht stellen. Faktoren wie die ungleiche Verteilung der Kräfte, aber auch wie die ungleiche Verteilung der Sympathien, der Zuneigung oder Abneigung unter den Menschen, dürfen jetzt das Ergebnis der Begründung gerade nicht bestimmen. Und wenn das nun vorausgesetzt wird, dann gilt eine Begründung von Herrschaft genau dann als gelungen, wenn alle, die dieser Herrschaft dann gehorchen sollen, gemeinsam sie um der Gerechtigkeit willen wollen sollten. Alle sollten gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, unter Absehung davon, was sie zum Beispiel an Ungleichheit der Kräfte voneinander trennt, dass sie ihre Beziehungen gerecht nur dann regeln können, wenn sie irgendeine Form von Herrschaft über sich zulassen. Und warum sollte man dieser Ansicht sein? Das kann ich jetzt wiederum auch nur in Stichworten machen. Es gibt ja anarchistische Positionen, die das bestreiten. Und wenn man ihnen begegnen will, was man meines Erachtens tun kann und tun sollte, dann etwa durch folgende Überlegung. Sicherlich bleibt Gerechtigkeit ein bloßes Wort, wenn es nicht das öffentliche Gut einer für alle gemeinsam verbindlichen Rechtsordnung gibt. Diese Rechtsordnung, die für alle gemeinsam gilt, die ein öffentliches Gut darstellt, muss mit irgendeiner Art von Sanktionen bewährt sein. Nun gibt es grundsätzlich zwei Arten von Sanktionen. Die einen sind auch für Anarchisten akzeptabel, die anderen nicht. Die eine Art von Sanktion setzt voraus, dass man ein Gewissen gebildet hat und mit Bezug auf dieses Gewissen moralisch ansprechbar ist. Man empfindet dann ein schlechtes Gewissen, wenn man etwas getan hat, was man selber für moralisch erheblich falsch hält. Und umgekehrt kann man sich dann über andere empören oder entrüsten, wenn andere etwas getan haben, von dem man überzeugt ist, dass es moralisch falsch sei. Diese Art von Sanktionen setzt gewissermaßen innerlich ein. Es sind genuin moralische Sanktionen, die auf der Gewissensbildung jedes Einzelnen beruhen. Und solche Sanktionen spielen nun, so denke ich, und das ist auch in der Diskussion über Hobbes und seinen Theorievorschlag, der von solchen Sanktionen glaubte, absehen zu können, im Wesentlichen gezeigt worden. Solche Sanktionen spielen eine unverzichtbare Rolle unter allen realistischerweise erwartbaren Bedingungen dauerhaften Zusammenlebens. Also ohne Gewissensbildung geht es nicht, platt gesagt. Verbleibende Frage ist allerdings, ob es mit moralischen Sanktionen, also Entrüstung, Groll und entsprechend Schuldgefühlen und dergleichen alleine geht, wenn man es nicht mit irgendwelchen sozialen Beziehungen zu tun hat, sondern mit sozialen Beziehungen, wie sie typisch sind für moderne Gesellschaften. Was ist für moderne Gesellschaften charakteristisch? Sie sind sehr groß und komplex in ihren Beziehungen, weit verzweigt. Die Kontakte, die Menschen in modernen Gesellschaften zueinander haben, sind typischerweise durch Flüchtigkeit und Nichtwiederholbarkeit gekennzeichnet. Also sie sehen jeden Tag alle möglichen Leute, von denen sie nicht anzunehmen brauchen, dass sie sie jemals wiedersehen. Gleichzeitig werden die Interessen, die Menschen in modernen Gesellschaften haben, sich voneinander unterscheiden. Und man darf annehmen, dass sie das selbst dann tun würden, wenn wir keine wesentlich ungerechten Beziehungen untereinander hätten, was wir sicher haben. Aber selbst wenn wir uns mal die Ungerechtigkeiten in unserer Sozialordnung, etwa die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, die nicht gerechtfertigt werden kann, wenn wir uns das mal wegdächten, hätten wir wahrscheinlich immer noch hinreichend viele Interessenunterschiede und Interessengegensätze unter uns. Und drittens schließlich darf man und muss man für moderne Gesellschaften annehmen, dass die identitätsbildenden Überzeugungen der Menschen sich voneinander unterscheiden und wiederum in einen möglichen Gegensatz zueinander treten. Man kann es auch so ausdrücken, moderne Gesellschaften sind weltanschaulich pluralistisch und das gilt auch unabhängig davon, ob sie multikulturell sind. Multikulturalismus ist ein Faktum, dass sozusagen die Tiefe und Wahrscheinlichkeit weltanschaulicher Meinungsverschiedenheiten vergrößert, aber nicht eigens in die Welt ruft. Also auch das vergleichsweise nicht multikulturelle Island wird unter seinen Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Maß nicht nur an Interessengegensätzen, sondern auch an weltanschaulichen oder Überzeugungsgegensätzen aufweisen. Und das nicht nur deshalb, weil auch in Island die Beziehungen nicht vollkommen gerecht sein dürfen. Nimmt man jetzt diese faktischen Umstände, unter denen sich moderne Gesellschaftlichkeit vollzieht, zusammen, dann kann man meines Erachtens zeigen, ohne dass ich das jetzt, wie gesagt, en Detail tun könnte, dass eine gerechte Begründung von Herrschaft gelingt. Also dass der Nachweis gelingt, dass wir um der bestmöglichen Verwirklichung unserer unparteiisch begründeten Ansprüche gegeneinander irgendeine Form von zwangsbewährter Regelung unseres Zusammenlebens brauchen und damit Instanzen kollektiv verbindlichen Entscheidens, des Umsetzens und des Durchsetzens dieser Entscheidung, auch mit der Möglichkeit des Zwangsgebrauchs. Egal wie Sie das sehen, die positive Beantwortung dieser ersten Frage nach der Herrschaftsbegründung ist die Voraussetzung dafür, um die zweite Frage stellen zu können. Und das ist jetzt die Frage nach der gerechten Herrschaftsgestaltung. Die Frage nach der gerechten Herrschaftsgestaltung stellt sich grundlegend gesehen als die Frage, wie man eigentlich den Zugang zu den herrschaftlichen oder machtverbürgenden Positionen in einer Gesellschaft regeln sollte. Aber wie gesagt, erst dann, wenn die erste Frage, ob man überhaupt eine Herrschaft aus Gründen der Gerechtigkeit unter sich zulassen sollte, mit Ja beantwortet hat, stellt sich die weitere Frage, wie sich dann diese Herrschaft in Einklang mit Regeln der Gerechtigkeit selber gestalten lässt. Ich denke, dass ich aus Gründen der Zeit auf diese zweite Frage dann vor allem in der nächsten Vorlesung eingehe, weil ich Ihnen jetzt nochmal Gelegenheit geben will, zu dem eben Gesagten, zum Punkt der Herrschaftsbegründung Stellung zu nehmen oder Fragen zu stellen. Haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Ja. Also ich stimme Ihnen zu, dass Herrschaft kein genuines Gut ist. Das käme mir auch komisch vor. Also ceteris paribus wäre es besser, keiner Herrschaft zu unterliegen. Und deswegen kann die Begründung, wie Sie sagen, nur eine pragmatische sein. Trotzdem können pragmatische Gründe im Geltungsraum der Moral Gewicht haben. Und in diesem Sinne sind sie selbst moralisch bedeutsam. Und sehr kurz gesagt war ja mein Vorschlag, dass Herrschaft dann in erster Instanz als gerecht, nämlich als gerecht begründet gelten darf, wenn wir sie um der bestmöglichen Verwirklichung von Gerechtigkeitsnormen willen wollen sollten. Und die Erwägung, die ich dann gebracht habe über die Größe, Komplexität, Interessendiversität und Überzeugungsvielfalt in modernen Gesellschaften, sind pragmatische Probleme der Gerechtigkeitsverwirklichung. Also insofern haben Sie recht. Und trotzdem scheint mir, dass die Einbeziehung dieser pragmatischen Probleme aus dem genuinen moralischen Grund wichtig ist, weil wir einen moralischen Grund haben, an der bestmöglichen Verwirklichung von Gerechtigkeit in der Welt und in unserer Gesellschaft interessiert zu sein. Klar, man könnte jetzt sagen, wenn die erste Frage positiv beantwortet ist, ist eine notwendige, aber noch nicht eine hinreichende Bedingung für die Rechtfertigbarkeit von Herrschaft gegeben. Ja, das ist richtig. Also wenn Sie einen guten, nehmen wir ein anderes Beispiel, das jetzt ein bisschen anders geartet ist, aber den Punkt auch vielleicht verdeutlichen mag. Angenommen, Sie würden sagen, das Streben des Iran nach der Atombombe ergibt einen gerechtfertigten Grund für einen Angriffskrieg gegen den Iran. Und dann kommen Sie aber weiter zu dem Ergebnis, dass es keine Möglichkeit gäbe, einen solchen Krieg in Einklang mit Grundsätzen des gerechten Krieges zu führen. Erfolgsaussichten, Verhältnismäßigkeiten, was da alles dazugehört. Dann ist klar, dass der gerechte Grund nicht hinreichen kann, um hier einen Krieg gerecht zu machen. Insgesamt ist der Krieg also ungerecht, auch wenn der gerechte Grund da ist. Und analog würde man jetzt sagen können, Herrschaft zu begründen mag gut und schön sein, aber wenn sich dann herausstellt, dass die einzigen Mittel, mit denen wir sie dann realisieren können, wiederum Verstöße gegen die Gerechtigkeit bedeuten, dann wäre Herrschaft ungerechtfertigt. Und deswegen müsste man natürlich jetzt sofort zu dem nächsten Schritt gehen, was ich jetzt in der nächsten Vorlesung natürlich auch tun will, nämlich zu gucken, wenigstens in groben Zügen, wie könnte eine mit Grundnormen der Gerechtigkeit verträgliche Form der Herrschaftsgestaltung aussehen. Nein, nein, das denke ich nicht. Also wiederum gibt es hier einen Unterschied zu Hobbes. Ich denke, für Hobbes war klar, irgendeine Herrschaft ist besser als keine. Das ergibt sich aber erstens aus dem individualistischen Weg der Begründung und zweitens aus der extrem starken Annahme, dass wir ein alles andere niederschlagendes Interesse daran haben, überleben zu können. Und dann kommt dazu, dass Hobbes zum Beispiel einfach sich kein Bild von totalitären Herrschaftsformen machen konnte, die ganze Bevölkerung zum Werkzeug ideologischer Massenvernichtungsprogramme machten. Also, aber davon mal abgesehen, wird Hobbes wirklich sich gesagt haben, die Frage der gerechten Gestaltung von Herrschaft erübrigt sich schon mit dem Nachweis, dass Herrschaft überhaupt gerechtfertigt ist. Da das unplausibel ist, haben Sie recht, dass man den zweiten Schritt braucht, um dann insgesamt zu sehen, ob Herrschaft vertretbar ist. Gut, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis nächste Woche.
Möchtest du vielleicht nochmal sagen, dass die Audiodateien, also die Vorlesung gibt es jetzt auch als Audiodateien, die bisher gehalten haben, auf deiner Homepage.
Ah ja.
Also, falls das.
Super. Sehr schön.
Und die nächsten kommen dann immer in den
Kanal. Ja. Sind es tatsächlich alle?